VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Gut, wunderbar. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir haben etwas Besonderes vor, nämlich wir möchten einen Preis vergeben. Preis vergeben ist immer gern. Wer möchte nicht gern einen haben? Und ich bin besonders froh und glücklich, dass wir vom Freien Deutschen Autorenverband diesen Preis vergeben. Denn es ist ein besonderer Preis, wie ich schon gesagt habe, und wir geben ihm einen besonderen Mann, der auch ein besonderes Buch geschrieben hat und eigentlich auch eine besondere Leistung in seinem Leben insgesamt getan hat. Unser FDA Literaturpreis für Toleranz, Respekt und Humanität ist ein Preis, der sich danach umsieht, wer in unserer Gesellschaft wichtige Themen aufgreift und wie er das macht und wie er letztendlich Menschen erreicht, und zwar genau die Menschen erreicht, die er erreichen möchte, und gleichzeitig die Menschen, um die es geht, die in seinem Werk vorkommen, die sein Werk bestimmen, nicht vergisst, nicht vorführt, nicht irgendwie ausliefert und preisgibt. Und genau das tut Rainer Engelmann nämlich nicht in seinen ganzen Werken, sondern er zeigt in seiner Arbeit gegen das Vergessen, wie man gegen das Vergessen vorgeht. Ich will gar nicht so furchtbar viele Worte vorweg machen. Ich möchte lieber sofort dazu kommen, den Preis zu übergeben, wenn man so will. Es ist ein Literaturpreis, der mit dem Wert von 5.000 Euro ausgezeichnet wird. Und diese 5.000 Euro stehen nicht als Belohnung für irgendein Schreibwerk, sondern sie stehen an dieser Stelle als für einen Ansporn für weiteres Arbeiten. Denn für solche Arbeiten, wie Rainer Engelmann sie schreibt, muss man recherchieren. Und diese Recherche kostet Geld. Man muss irgendwo hinfahren, man muss Kopien ohne Ende machen, man muss arbeiten, und das kostet alles Mühe. Viel, viel Mühe, aber auch Geld. Und ich sehe diesen Preis eher in diese Richtung. Und er macht ja auch viele verschiedene Arbeiten, zu denen es sicherlich auch nicht schädlich ist, wenn man ein bisschen Geld zur Verfügung hat, um sie anderen vielleicht wieder zukommen zu lassen. Dazu wird unser Arndt Troscher, der bei uns im Literaturradio arbeitet, noch etwas in seiner Laudatio sagen. Ich komme aber als erstes mal zum Preis. Bitte schön, kommen Sie bitte zu mir. Ich möchte Ihnen Bernd Engelmann vorstellen, der das wunderbare Buch geschrieben hat, Der Fotograf von Auschwitz. Und ich kann dieses Buch nur empfehlen. Und ich kann einfach nur sagen, geben Sie es Ihren Kindern und Ihren Enkeln und Ihren jungen Verwandten, Nichten, Neffen, und lesen Sie es selbst auch. Weil das ist ein Thema, das kann man nicht oft genug lesen. Es ist auch in einer Art und Weise vorgetragen, die nicht auf die Tränendrüse drückt, sondern ein Schicksal aufgreift. Aber ich will nicht zu viel sagen, das wird alles nachher der Arndt Troscher machen. Herr Engelmann, ich darf Ihnen recht, recht herzlich gratulieren, und vor allen Dingen im Namen der Gesellschaft, der gesamten Gesellschaft, und im Namen des Freien Deutschen Autorenverbandes danken für all das, was Sie getan haben. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie hier sind. Herzlichen Dank. Wir haben ein etwas Besonderes. Also das eine ist, wir wollten nicht diesen obligatorischen Scheck übergeben. Dieser obligatorische Scheck ist zwar ganz schön, ich nehme ihn auch gern, so ist es nicht, aber es ist etwas langweilig. Was wir haben, ist etwas anderes. Ich darf es Ihnen gleich geben, dann muss ich es nicht mit einer Hand tragen. Es ist von einem Münchner Künstler gestaltete Skulptur, die sich Resonanzen nennt. Und sie trägt in ihrem Sockel die drei Titel, die dieser Preis trägt. Und sie soll symbolisieren, was es letztendlich mit diesem Preis auf sich hat. Entschuldigung, ich muss nur mal kurz vortragen, was sich der Dichter dabei denkt. Reflexionen nennt er das Ganze, und er schreibt dazu: Für den Schriftsteller Rainer Engelmann, Gedanke des Künstlers Richard Hell. Er sagt, unsere Realität wird beim Texten auf nur eine Ebene zur Reglosigkeit gebannt. Das Textlesen wiederum erschafft eine Illusionswelt im Leser. Und diese Illusionswelt haben sie uns gezeigt, sie war es aber dummerweise oder vielmehr tragischerweise Realität. Und diese Realität sollten wir nicht vergessen, und das soll auch diese Skulptur zeigen, die Sie mit nach Hause nehmen und die bei Ihnen verbleiben kann, die Ihnen immer in Erinnerung sein kann an diese Stunde. So. Kommen wir zur Laudatio, und ich habe natürlich vergessen, wer noch mit auf der Bühne ist. Das ist Ihre Lektorin. Ich habe
Annette Weiß.
Annette Weiß, Entschuldigung, Frau Weiß, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Insofern ist es ein klein bisschen schwierig, vielleicht verzeihbar. Vielen herzlichen Dank. Nehmen Sie doch bitte erst nochmal Platz. Jetzt kommt die Laudatio von unserem, möchte ich sagen, Star-Rezensenten im Literaturradio Bayern, Arnst Roscher, der den Blog Astrolibrium, Entschuldigung, der den Blog Astrolibrium betreibt. Also, bitteschön. Kommen
lassen. Ja, danke. Danke, Uwe. Der Uwe hat gesagt, dass das nicht immer auf die Tränendrüse drückt, aber es gibt emotionale Punkte. Ich darf Ihnen heute jemanden vorstellen. Das ist Czesława Kwoka, ein 14-jähriges Mädchen, das im Jahr 1942 nach Auschwitz deportiert wurde und dort fotografiert wurde von einem polnischen Häftling namens Wilhelm Brasse. An Czesława fallen ein paar Dinge auf. Ihr unverrückbarer, zeitloser Blick der Hoffnung und trotzdem das entsetzte Erstaunen, was diesem Mädchen passiert ist. Czesława ist die wohl einzige Deportierte, die bei Wilhelm Brasse fotografiert wurde, obwohl sie Verletzungen im Gesicht hat, weil sie kurz vorher geschlagen wurde. Von Czesława sind genau diese drei Bilder übrig und drei Minuten, die Rainer Engelmann überliefert hat. Rainer Engelmann konnte als Überlebender dieses Konzentrationslagers sämtliche Bilder retten, die er angefertigt hat. Und er konnte Geschichten erzählen zu diesen Bildern. Und er hat Czesława etwas von dem zurückgegeben, was den Nationalsozialisten ihr nehmen wollten, nämlich die Würde und die Sinnlosigkeit des Todes. Er konnte erklären, dass sie auf dem Gang stehend die deutsche Nummer nicht verstanden hat, die man aufrief, als sie fotografiert werden sollte. Und weil sie es nicht verstanden hat, hat ihr ein weiblicher Kapo mit dem Stock ins Gesicht geschlagen. Wilhelm Brasse ist tot. Er kann diese Geschichte nicht mehr erzählen. Die Zeitzeugen beginnen zu schweigen und irgendwann werden aus diesen Bildern, aus diesen letzten Erinnerungen, Legenden. Sie werden ausgeschmückt, sie werden mit anderen Bildern hinterlegt. Wenn es nicht Menschen gäbe, die ich persönlich kennengelernt habe, die anders vorgehen. Einer dieser Menschen ist Rainer Engelmann. Rainer Engelmann ist ein Journalist, Geschichtenerzähler, Literat, und er hat sich verschrieben. Das ist jetzt blöd, wenn man zu einem Schriftsteller sagt, dass er sich verschrieben hat. Aber ich möchte das mit Fug und Recht unterstreichen, weil Rainer Engelmann hat sich der Wahrheit verschrieben. Und da er sich der Wahrheit verschrieben hat, ist er einer der wenigen Autoren, die in der Lage sind, 7 Schritte nach hinten zu gehen, hinter die Kulissen zu treten und den Zeitzeugen, die er porträtiert, die Stimme wieder zurückzugeben. Rainer Engelmann legt keinen Wert darauf, in seinen Büchern seine eigene journalistische Leistung in den Vordergrund zu stellen. Er legt keinen Wert darauf, bestimmte Geschichten auszuschmücken, mit Bildern zu versehen. Er legt Wert darauf, den Menschen Stimme zu verleihen, die heute nicht mehr reden können. Ich habe Rainer Engelmann bei verschiedenen Veranstaltungen gesehen. Ich habe Lesungen erlebt. Dort saß kein Rainer Engelmann, der aus dem Buch Der Fotograf von Auschwitz vorlas, sondern es saß die Stimme von Wilhelm Brasse dort. Die Stimme von Wilhelm Brasse, die heute zu uns spricht, ohne Deutung, ohne Interpretation, in Reinformat. Ein journalistisches Verdienst, was in der jetzigen Zeit nicht höher einzuschätzen ist. Das ist auch die Grundlage dafür, dass sich noch letzte Zeitzeugen einem Rainer Engelmann öffnen, weil sie Vertrauen haben, weil sie wissen, wenn ich ihm meine Geschichte erzähle, wird sie nicht verfälscht. Sie wird nicht zur Legende. Sie wird nicht zu irgendeiner Erzählung, bei der letztlich irgendwann bleibt, das hat der Engelmann aber toll gemacht. Einen Rainer Engelmann spürt man in diesen Büchern nicht. Als Rainer Engelmann erfahren hat, dass er diesen Preis gewinnt, schrieb er auf Facebook einen bemerkenswerten Post. Er schrieb: Mein Buch, Der Fotograf von Auschwitz, hat diesen Preis gewonnen. Und ich habe mir erlaubt, drunter zu schreiben: Nein, tut mir leid, es ist nicht so. Dieses Buch ist eine Sache. Der Autor hat hier einen Preis nicht gewonnen, sondern verdient. Mir fällt momentan kein anderer deutscher Autor ein, der so sehr für das positive Erinnern an Menschen steht, die heute nicht mehr zur Sprache kommen. Mir fällt auch kein anderer Autor ein, der für mich persönlich so sehr ein Rückspiegel ist. Ich möchte das Bild erläutern. Wenn ich im Auto fahre, komme ich unfallfrei nach vorne, wenn ich meinen Rückspiegel im Blick habe. Dieses Buch, Der Fotograf von Auschwitz, ist ein Rückspiegel. Ich möchte nicht nach vorne fahren und daran denken, dass in 70 Jahren Menschen hier sitzen und über ein Buch diskutieren, in dem Flüchtlingskinder abgebildet sind, die im Jahr 2017, 18 oder 19 in Deutschland fotografiert wurden. Ich möchte es nicht. Rainer Engelmann leistet einen elementaren Beitrag dafür, dass dieser Rückspiegel nicht beschlägt, nicht interpretiert wird und klar wird. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, eine besondere Ehre zu wissen, dass Rainer Engelmann mit diesem Preis ausgezeichnet wird. Und es ist mir ein Herzensanliegen, etwas zu tun, was mir nicht zusteht, aber zu hoffen, dass ich es darf. Ich denke, diesen Preis würde dir auch eine Tschechoslowakin heute von Herzen gönnen. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung von Herzen, Rainer Engelmann.
Ja, ich bin jetzt ganz gerührt. Vielen Dank für diese Laudatio. Vielen Dank für diesen Preis. Es gibt eine ganze Reihe Menschen, denen ich jetzt zunächst mal danken möchte. Ja, das ist es. Zunächst Herrn Kulnig dafür, dass er das alles hier organisiert hat. Ich danke Arndt Dorscher für die Laudatio. Ich danke dem Verlag CBJ, namentlich zunächst mal Herrn Weidenbach. Als ich Herrn Weidenbach vor einigen Jahren auf der Buchmesse in Frankfurt begegnet bin, hat er gefragt, woran arbeiten Sie jetzt? Und dann sagte ich ihm, ich habe vor, ein Buch zu schreiben über den Fotografen von Auschwitz. Und er sagt ganz spontan, machen Sie das bitte bei uns. Das war für mich dann eine Aufforderung gewesen, mich am Anfang, als ich so ans Schreiben reingekommen bin, gesagt hat, da musst du drauf achten und hier musst du drauf achten, der mir so ein bisschen eine Starthilfe gegeben hat in das Schreiben dieses Buches. Danken möchte ich auch Renate Grubert vom Verlag, die jetzt hier leider nicht dabei sein kann, weil parallel sie eine Veranstaltung hat, auch eine Preisverleihung, die sie mit ins Leben gerufen hat. Renate Grubert hat sehr viel für dieses Buch getan. Sie ist die Pressereferentin im Verlag und hat das Buch wirklich sehr stark an die Öffentlichkeit gebracht. Und danken möchte ich auch Verena Otto vom Verlag, die es ermöglicht hat, dass doch eine ganze Reihe von Lesungen aus diesem Buch zustande gekommen sind. Also ein ganz herzliches Dank an alle diejenigen, die in dieser Form beteiligt waren. Und last but not least möchte ich auch Bernadette danken. Sie hat mich einfach während dieser ganzen Zeit des Schreibens ertragen. Die Zeit des Schreibens, Das war so eine ganz besondere Zeit. Sowohl bei dem Buch über Wilhelm Brasse als auch bei dem Folgebuch. Wir haben das KZ überlebt. Wenn ich am Schreibtisch gesessen habe, habe ich versucht, mich zu erinnern, was haben diese Menschen mir erzählt? Was haben sie mir anvertraut? Und immer wieder bin ich an Punkte angelangt, wo ich einfach sagen musste, ich kann so nicht mehr weitermachen, ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll und musste dann einfach zeitlich einen Abstand nehmen, um aus diesem zeitlichen Abstand heraus nochmal irgendwie einen neuen Zugang zu diesem Buch zu finden, zu diesem Text zu finden. Und dabei ist mir klar geworden, dass nicht ich derjenige bin, der jetzt hier eine tolle Story erzählen will, sondern ich habe gedacht, diese Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ob das Wilhelm Brasse waren oder ob das Esther Bicharano war oder Eva Moses Chor oder wer auch immer, die in dem zweiten Buch erschienen sind, das sind Menschen, die mir ihre Geschichte anvertraut haben, die mir vertraut haben und ich musste deren Geschichte einfach so erzählen, wie sie sie mir erzählt haben. Sie sollten nochmal in den Büchern selbst zu Wort kommen. Das war mir wichtig gewesen, deswegen habe ich mich als derjenige, als Autor komplett zurückgenommen und habe keine eigenen Interpretationen zugelassen, keine eigenen Ideen, Gedanken in dieses Buch reingebracht, sondern mir war wichtig, dass diese Menschen einfach nochmal die Gelegenheit haben, zu Wort zu kommen. Menschen, die alt sind, Wilhelm Brasse, leider schon verstorben ist, ein Jahr, bevor das Buch rauskam. Auch in dem zweiten Buch, wir haben das KZ überlebt, gibt es den ersten Zeitzeugen, der nicht mehr lebt, mit dem ich kurz vor seinem Tod noch, ein paar Wochen vor seinem Tod noch telefoniert habe. Diese Menschen sind alt und waren zum Teil sehr froh und dankbar, dass sie nochmal die Gelegenheit hatten, ihre Geschichten zu erzählen und zu wissen, sie kommen in gute Hände und werden veröffentlicht, sodass sie der Nachwelt erhalten bleiben. Immer wieder beim Schreiben, sowohl bei dem Buch über Wilhelm Brasse als auch über die anderen Zeitzeugen, ist mir so ganz bewusst geworden, so ganz glasklar, dass die Würde dieser Menschen während der Zeit, in der sie in den verschiedenen Konzentrationslagern waren, total missachtet wurde. Sie ist mit Füßen getreten worden und schreibend wollte ich deren Würde nicht noch einmal verletzen, indem ich eigene Gedanken, Ideen und Interpretationen hineinbringe, sondern ich wollte wirklich original deren Gedanken, deren Erfahrungen, Erinnerungen in diesen Büchern wiedergeben. Die Erinnerungen an diese Gespräche mit den Menschen, die sind mir sehr stark in Erinnerung. Czesława Kworka, die Geschichte, die Wilhelm Brasse erzählt hat, ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das Wilhelm Brasse mir anvertraut hat, war sein erstes Weihnachtsfest in Auschwitz, im Stammlager Auschwitz, wo er gesagt hat, scheinbar haben die SS-Leute Weihnachten gefeiert, wollten Weihnachten feiern. Jedenfalls stand auf dem Appellplatz abends ein Weihnachtsbaum. Sie mussten alle wieder antreten. Vorne vor dem Weihnachtsbaum, der auch beleuchtet war mit Glühbirnen, standen drei Kapos, die Weihnachtslieder gesungen haben. Und dann der Satz, der mir unter die Haut gefahren ist, unter dem Weihnachtsbaum lagen, wo zu Hause Geschenke waren, Tote. Wie kann man auf diese Art und Weise Weihnachten feiern? Es ist mir unbegreiflich, aber so ist es passiert. Oder ein anderes Beispiel einer anderen Zeitzeugin. Philomena Franz, die in Auschwitz-Birkenau war, die in Auschwitz-Birkenau hingerichtet werden sollte in der Gaskammer. Und Philomena Franz sagte, wir haben noch mit einer Gruppe von 15 Frauen da vor der Gaskammer gestanden. Wir wussten genau, wenn die Tür sich nochmal öffnet, wir werden die Nächsten sein, die da rein müssen. Und sie sieht in dem Augenblick, wie der Lagerleiter auf seinem Motorrad da die Lagerstraße entlang kommt und sie ruft ihm zu, ich bin Wehrmachtsangehöriger, mein Bruder ist an der Front, wir können doch noch arbeiten, wir sind jung. Und der Lagerleiter überlegt dann kurz und fragt dann diese 15 Frauen, wer von euch ist alle Deutsch? Natürlich melden sich alle, obwohl nicht alle Deutsche sind. Und er sagt dann, bitte mitkommen. Und zur Belohnung dafür, dass sie nicht umgebracht wurden in der Gaskammer, zur Belohnung dafür, dass sie nicht ins Gas mussten, mussten sie eine ganze Nacht lang Menschenasche auf LKWs schaufeln. Eine ganze Nacht lang. Etwas, was so unvorstellbar ist, was man sich nicht vorstellen kann. Philomena Franz hat das auch noch so ganz plastisch beschrieben. Sie sagte, wir haben in der Nähe von Stuttgart ein Haus gehabt. Wir waren eine große Familie. Wir hatten ein großes Haus, ein riesengroßes Haus. Aber dieser Ascheberg, den ich dort gesehen habe, der war höher als unser Haus. Als ich diesen Satz immer und immer wieder mir angehört habe, habe ich gesagt, wie kann man so etwas aufschreiben? Mir glaubt das niemand, wenn ich das als Rainer Engelmann aufschreibe. Und deswegen habe ich ganz oft so gemacht, habe diese Autoren dann auch wortwörtlich da zitiert und habe sie zu Wort kommen lassen und so finden wir auch diesen Satz von Philomena Franz. nach Lesungen an Schulen oder bei ähnlichen Veranstaltungen werde ich ganz häufig gefragt, warum dieses Thema? Warum nochmal Zeitzeugen? Warum nicht mit der Vergangenheit aufhören, sich der Zukunft oder der Gegenwart zuwenden? Ich denke, dieses Thema hat unendlich viel mit der Gegenwart zu tun. In Erinnerung daran, was die Zeitzeugen mir gesagt haben, ob das Wilhelm Brasse war, der als junger Mann nach Katowice kam, das Leben vor sich, der sich gerne mit jungen Frauen verabredet hatte und der dann festgestellt hat, wenn ich die näher kennenlerne, zeigen die mir Medaillons, die sie um den Hals tragen. Medaillons, wie er sie von zu Hause, von der Mutter her kannte. Wenn die Mutter diesen Medaillon geöffnet hat, war die Mutter Gottes zu sehen. Und wenn diese jungen Damen, diese deutschen jungen Frauen, mit denen er sich verabredet hatte, ihr Medaillon öffneten, kamen Bilder von Adolf Hitler zum Vorschein. Und Brasse sagte, als ich diese Fotos gesehen habe, diese Bilder gesehen habe, mit diesen jungen Mädels habe ich mich dann nicht mehr verabredet. Das ging nicht mehr. Das war ein Beispiel. Heinz Hessdörfer aus Bad Kreuznach hat gesagt, mein Geburtstag ist ein ganz unglückliches Datum, der 30. Januar. Am 30. Januar 1933 bin ich 10 Jahre alt geworden. Als ich 9 Jahre alt geworden bin, 1932, da kamen noch ganz viele Freunde zu mir und wir haben ein riesengroßes Geburtstagsfest gefeiert. Viele Kinder aus der Schule kamen und wir haben gemeinsam ein Fest gemacht. Und es hat sich immer gelohnt, zu Hessdörfers hinzugehen, weil die Familie Hessdörfer in Kreuznach eine Schokoladenfabrik hatte. Es gab immer viel Süßigkeiten. Am 30. Januar 1933 hat er seinen Geburtstag alleine gefeiert. Heinz Hessdörfer war Jude. Die sogenannten arischen Kinder durften nicht mehr zu ihm kommen. Das musste er als 10-Jähriger dann irgendwie verkraften. Er sagt, das waren so ganz kleine Dinge, die sich da bemerkbar gemacht haben. Ein anderes Beispiel, Erna de Vries, in Kaiserslautern geboren, in Kaiserslautern zur Schule gegangen, sagt, das war alles ganz normal, bis irgendwann ich nicht mehr neben meiner Freundin sitzen durfte, sondern bin verbannt worden in die letzte Bankreihe. Ich durfte nicht mehr vorne sitzen bei meiner Freundin, weil sie war Halbjüdin. Bis sie dann irgendwann auch ganz aus der Schule ausgeschlossen wurde und in eine jüdische Schule gehen musste. Kleine Dinge, die sich ereignet haben, Anfang 1933, auch etwas vorher schon, aber danach kleine Dinge, klein wie Sandkörner, kaum wahrnehmbar, die aber sich vermehrt haben, die immer mehr geworden sind. Zu den einzelnen Sandkörnern kamen viele andere dazu, unendlich viele, bis in den vielen, vielen Sandkörnern Dünen geworden sind, die vieles unter sich begraben haben. Konzentrationslager, sagten diese Zeitzeugen, sind nicht entstanden nach einem warmen Herbstregen, plötzlich und unerwartet, sondern es gab eine lange Vorlaufzeit, bis es soweit kommen konnte. Wenn wir auf unsere Gegenwart blicken, können wir häufig ganz ähnliche Dinge feststellen. Es gibt Menschen, die in Südeuropa an Grenzen liegen, im Schlamm liegen und gerne zu uns kommen würden, wir aber diese Grenzen zumachen. Man muss sich fast schämen dafür. Andere Menschen, die hier hingekommen sind, wissen lange Zeit nicht, wie es ihnen hier auf Dauer ergehen wird. Sie werden lange Zeit im Ungewissen gehalten, wissen nicht, ob sie an diesem Ort bleiben können, an dem sie gerade sind, oder ob sie weitergeschickt werden. Sie wissen nicht, ob sie Asyl gewährt bekommen oder nicht. Das sind Dinge, wenn man die Geschichte kennt, dann sieht man in der Gegenwart wieder diese vielen, vielen kleinen Sandkörner, Und wir müssen heute darauf achten, dass aus diesen vielen kleinen Sandkörnern nicht wieder eine riesengroße Düne wird, die vieles zudeckt. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Worte. Sie haben völlig recht. Ich bin wirklich um Ihrer Meinung. Meine Damen und Herren, Rainer Engelmann gegen das Essen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe noch drei Worte zu sagen. Auch ich muss mich bei einigen Leuten bedanken. Ich bedanke mich bei den Mitarbeitern, den Freunden, den Mitgliedern des Freien Deutschen Autorenverbandes, die sich beteiligt haben an der Auswahl der Vorschläge, die wir hatten innerhalb des Verbandes und die Sie ausgewählt haben, einen mehr als würdigen Preisträger. Und das Zweite ist, ich bedanke mich bei dem Sponsor, der den finanziellen Preis gespendet hat, das ist Amazon. Und ich bedanke mich weiterhin bei allen Beteiligten, die hier waren, geduldig zugehört haben. Und wir haben eine Bitte, ich habe eine Bitte, eine persönliche Bitte. Wir hören in die Gesellschaft hinein nach Autoren, die so ein Schicksal respektive so ein Werk haben und leisten wie Rainer Engelmann. Es liegen einige Flyer aus. Schreiben Sie uns einfach Menschen, auf die Sie aufmerksam machen wollen, die einen solchen Preis vielleicht im nächsten Jahr verdient haben. Von denen Sie sagen würden, den muss man wahrnehmen oder die muss man wahrnehmen. Mit dem Buch oder mit der Lebensleistung und Ihrem Buch. Darum bitte ich Sie, es sind rote Flyer, die ausliegen. Vielleicht schreiben Sie uns einfach. Vielen herzlichen Dank und ich entlasse Sie nach diesen ernsten Worten. Dankeschön.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.